Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Vor ein paar Tagen hatten wir eine Band zu Gast, A Tale of Golden Keys heißt die. Und im Info zu ihrer Platte hieß es, dass sie mit ihrem Gesamtwerk bislang 7,5 Millionen Streams erreicht hätten. Und das ist etwas, was Musikjournalisten immer wieder erleben, dass sie von Plattenfirmen Infos bekommen, 50 Millionen mal gestreamt, 300 Millionen, 1 Milliarde mal gestreamt und so weiter. Als sei das erstmal ein Qualitätsbeweis und überhaupt, was soll das? Aber das spielt wirklich eine Rolle. Und dann erzählt mir diese Band und Ihnen auch, Sie haben es ja vielleicht gehört, dass sie mit diesen Streams im Jahr etwa einen ziemlich hohen vierstelligen Betrag verdienen. Mehr nicht. Aber immerhin, haben sie gesagt, immerhin. Also es ist der eine Aspekt. Und das ist eine Band, die jetzt nicht so richtig groß ist. Und das ist auch schwierig, weil natürlich auch auf Spotify im Wesentlichen der Mainstream gehört hat. Und das nervt manchen. Damon Krukowski zum Beispiel, der ist selber Musiker, Galaxy 500, die Älteren werden sich erinnern, war eine ganz wichtige Band. Und er ist auch Autor und er hat auf der Internetplattform Pitchfork seinem Ärger darüber Luft gemacht. Und er will uns Tipps geben, wie man korrekt, also im Sinne der kleineren Bands und Musiker, Musikstreaming-Dienste nutzen kann. Mein Kollege Martin Böttcher hat mit Damon Krukowski gesprochen und wollte zunächst mal von ihm wissen, ob der sich noch an seinen ersten Scheck von Spotify erinnern könnte.
I wish we, it was so simple that we got checks from Spotify. We still do not.
Ich wünschte, Spotify würde uns einfach Schecks zusenden, aber so ist das nicht. Die Art und Weise, wie Spotify Musiker bezahlt, ist sehr mysteriös. Wir kriegen zwar etwas von dem Geld, das Spotify mit unserer Musik erwirtschaftet, jedoch erreicht uns das nicht direkt über das Unternehmen, sondern über Dritte, etwa über Verwertungsgesellschaften für Urheberrechte oder über unsere Plattenfirma. Das macht es für die Indie-Bands wie meine sehr schwer, den Überblick zu wahren. Wenn man sich dann mal die Mühe macht und nachrechnet, kommt man nie auf denselben Betrag, den man für die Anzahl der Plays eigentlich hätte bekommen müssen. Es ist sehr nebulös.
Und es ist nicht nur ein mysteriöser Prozess, sondern es ist auch einer, der am Ende etwas enttäuschend ist, weil nicht so viel dabei rauskommt, oder?
No, the payments in the end are very, very small.
Die Bezahlung ist sehr gering, das stimmt. In der Branche spricht man von Micropayments, von Kleinstbetragszahlungen. Das mag in der Digitalwirtschaft für manche Güter funktionieren, aber es funktioniert dann nicht, wenn das Geld nur indirekt beim Produzenten ankommt. Mir fehlt bei Spotify in dieser Hinsicht einfach die Transparenz. Ein anderer Online-Musikhändler, der mir viel besser gefällt, ist Bandcamp. Da kann ich ganz genau einsehen, wie mit meiner Musik Geld gemacht wird. Es geht also, und das ist ein kleiner Anbieter aus dem Independent-Bereich. Bandcamp ist einfach, transparent und es lohnt sich auch noch für mich als Musiker. Ich denke, dass die Geheimniskrämerei, die Spotify, dieses 20 Milliarden Dollar Unternehmen betreibt, Teil seines Kapitals ist. Auf diese Weise rechtfertigt Spotify seinen Wert, denn die Musik, die Spotify anbietet, gehört dem Streaming-Dienst ja nicht. Sie gehört den Plattenfirmen und den Musikern.
That content belongs to, not to them, but to record labels and to musicians.
How to be a responsible fan in the age of streaming, so heißt ihr Artikel für Pitchfork. Es geht also darum, wie man sich als Musikfan im Streaming-Zeitalter verantwortungsvoll verhalten kann. Was wäre der erste, der wichtigste Tipp in diesem Zusammenhang? Wie soll man sich da als Fan verhalten?
I think that
ich denke, es würde helfen, wenn wir alle ein größeres Bewusstsein dafür hätten, wo das Geld, das wir ausgeben, landet und was wir dafür kriegen. Beim kleinen Tante-Emma-Laden von nebenan ist das noch recht verständlich, aber im Internet sieht das ganz anders aus. Mein Rat ist, geh im Internet genauso mit deinem Geld um, wie du es im stationären Handel machen würdest. Wenn dir bei Spotify die Playlisten gefallen, dann schließ ein Abo ab und bezahl Spotify für die Software, die diese Playlisten möglich macht. Aber sei dir darüber klar, dass du kaum die Musiker bezahlst, deren Songs du hörst. Denn Spotify gibt das Geld nicht in vollem Umfang an die Urheber weiter. Wir als Musiker, als Musikfans, müssen einfach darüber nachdenken, wo das Geld hingeht.
So, and I think, you know, as a musician, as a music fan, both, we all just need to think about where that money really goes.
Das ist ja ein schwieriges Feld und wir als Konsumenten haben vielleicht gar nicht mehr die Macht, weil diese Firmen so unglaublich groß geworden sind. Spotify, Apple Music werden größer und mächtiger und wir, die Nutzer, scheinen eben nicht viele Möglichkeiten zu haben, den Kurs noch mitzubestimmen. Oder gibt es noch etwas, was wir tun können? Müssen wir uns zusammenschließen?
Yes, by all means. I think that we do have power in that.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass wir schon eine gewisse Macht ausüben können. Insofern, als wir diesen Unternehmen erst ihren Wert geben. Wenn wir Streaming-Dienste nutzen, sammeln sie unsere Daten und schlagen daraus Profit. Der Wert ergibt sich also erst dann, wenn wir uns daran beteiligen. Nur müssen wir nicht unbedingt immer weiter die ewig gleichen Giganten mit unseren Daten füttern. Es gibt Alternativen. Ich zum Beispiel bin nicht gegen Piracy, also Raubkopien. Ich habe kein Problem damit, wenn man auf die Musikblogs, die von Kritikern und Fans betrieben werden, auch Musik runterladen kann. Ich sehe das als Austausch von Informationen und der Ausschluss eines digitalen Riesenkonzerns. Und für mich als Musiker springt dabei ungefähr genauso viel raus wie bei Spotify oder Apple.
And in the end, as a musician, I make almost the same, I think, from Spotify or Apple as I do from piracy.
Spotify, Apple Music, Tidal, die alle werben ja damit, dass sie zig Millionen Songs im Angebot haben. Songs, die sie zum großen Teil ja kaum ausspielen müssen, weil die Leute einfach diese Songs, diese Nischensongs nicht hören, sondern nur auf die Hits zurückgreifen. Werden die Streaming-Dienste ihrer Ansicht nach dieses große Angebot aufrechterhalten, auch wenn viele, viele Songs gar nicht gehört werden?
Yes, I think they will. I think it's inevitable because as recent statistics have shown.
Ja, ich denke, das ist absehbar. Aktuelle Statistiken zeigen, dass in den USA auf 90% des Musikkatalogs gerade mal 0,8% der Plays fallen. Für ein profitorientiertes Unternehmen lohnt es sich also nicht, diese 90% des Musikkatalogs überhaupt anzubieten, wenn der Ertrag daraus so gering ist. Wenn wir einen Blick in die Welt des Films werfen, wird klar, wohin der Weg geht. Netflix zum Beispiel, der erfolgreichste Video-on-Demand-Service in den USA, hat die unbeliebtesten Filme einfach aus einem Programm genommen. Das hat dazu geführt, dass das Unternehmen jetzt nur noch 25 Filme anbietet, die vor 1950 entstanden sind. Die ganze Geschichte des Kinos bis zu diesem Zeitpunkt in nur 25 Filmen, das ist doch lächerlich. Die große Gefahr ist, wenn wir uns auf Giganten wie Netflix einlassen, wenn das Kino in deiner Nachbarschaft schließt, die Videothek nicht mehr rentabel ist, dass wir irgendwann gar nicht mehr wissen können, was es noch alles für Filme vor 1950 gab. Und ich fürchte, diese Entwicklung blüht auch der Musik. Das zeigen die Statistiken.
And that is where I'm afraid we're heading with music as well. And I think that the recent statistics show that that's exactly where we're going.
Sagt Damon Kukowski, Musiker in Bands wie Damon and Naomi und natürlich Galaxy 500, Autor ist er auch. Und mein Kollege Martin Böttcher sprach mit ihm über sein Essay How to be a responsible music fan in the age of streaming, den man noch bei pitchfork.com nachlesen kann.